Das verlautet aus Verhandlungskreisen in Potsdam. Dort sitzen Arbeitgeber und Gewerkschaften seit heute zusammen, um über einen Vorschlag aus dem Schlichtungsverfahren zu beraten. Er sieht eine Tariferhöhung in 2 Stufen vor, um erst 3 und dann 2,8%. Außerdem sollen die Arbeitszeiten flexibler eingeteilt werden können. Union und SPD haben ihre Koalitionsverhandlungen fortgesetzt. Die Hauptverhandler sitzen seit dem Morgen im Konrad-Adenauer-Haus der CDU in Berlin zusammen. Aus dem Hauptstadtstudio Georg Schwarte.
Unionsfraktionschef Frey sagte, man wolle jetzt so gut und so zügig wie möglich zu einem Abschluss kommen. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte vor Beginn der Gespräche, heute beugen wir uns über die, so wörtlich, dicken Klopper. Das heißt diejenigen Themen, die nicht geeint sind. SPD-Chefin Saskia Esken erklärte, die entscheidende Frage sei weiterhin, wie die Projekte finanziert werden könnten, darunter die Stabilisierung der Renten.
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat seine Lieferungen in die USA vorerst ausgesetzt. Grund sind nach Angaben eines Unternehmenssprechers die von US-Präsident Trump verhängten Zölle. Auf alle Importe in die USA werden seit heute pauschal 10% erhoben. Weltweit sind die Börsenkurse in den vergangenen Tagen deshalb abgestürzt. Trump hat die Amerikaner aufgerufen, trotz der Turbulenzen stark zu bleiben. In der Debatte um einen freiwilligen Wehrdienst fordern die Grünen, dass auch Frauen stärker in die Pflicht genommen werden. Hintergrund sind die Pläne von Verteidigungsminister Pistorius, jungen Menschen einen Fragebogen zuzuschicken, um ihre Bereitschaft für einen Wehrdienst abzufragen. Es sollen aber nur Männer zu einer Antwort verpflichtet sein. Grünen-Fraktionschefin Dröge sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, sie finde die Pläne gut, Frauen und Männer müssten aber gleich behandelt werden. In der Fußball-Bundesliga hat es heute folgende Ergebnisse gegeben. Leipzig-Hoffenheim 3:1, Heidenheim-Leverkusen 0:1, Freiburg-Dortmund 1:4, Mainz-Kiel 1:1 und Bochum-Stuttgart 0:4. Energie Cottbus hat im Aufstiegskampf der dritten Fußballliga eine deutliche Niederlage kassiert. Die Lausitzer mussten sich bei 1860 München mit 1:5 geschlagen geben. In der Tabelle bleibt Cottbus hinter Spitzenreiter Dresden auf dem 2. Platz. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. In der Nacht wechselnd bewölkt oder klar bei 0 bis minus 5 Grad. Aktuell in Berlin um 11 Grad, in Brandenburg zwischen 7 in Prenzlau und 12 in Senftenberg. Morgen Sonne und Wolken im Wechsel, 6 bis 10 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 vom RBB.
Man schreibt ja Romane nicht fürs Geld, das ist, weil man nicht anders kann, weil man es gern macht, weil man es machen muss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Lore Krohn und Stefan Oschwart.
In die Oranienburger Straße in Berlin-Mitte geht's heute bei Orte und Worte. Da war Stefan mit Nicoletta Kisch. Warum in der Oranienburger Straße, Stefan?
Das war Ihre Idee. Zum einen spielt die Schlussszene Ihres Romans Rückkehr nach Budapest dort. Und sie selbst ist zwar in Budapest geboren, aber in Ost-Berlin aufgewachsen und kennt die Oranienburger Straße natürlich von damals. Und ich verbinde damit auch mein erstes eigenes Büro, tolle Konzerte und Ausstellungen im Tacheles und die aufregende Zeit der 90er.
Also eine Rückkehr nach Ost-Berlin sozusagen für euch beide. Und Nicoletta Kisch ist also in Budapest geboren, in Ost-Berlin aufgewachsen und heute lebt sie in Wien. Ist ja auch lustig, dass ihr euch dann nicht in Wien getroffen habt, sondern ausgerechnet in Berlin, weil du lebst ja zur Hälfte auch in Wien.
Ja, stimmt, hätten wir auch machen können, aber sie hat ihr Buch vorgestellt, das ist ihr zweites Buch. Und zwar in Berlin. Und dann dachte ich mir, dann liegt es nahe, weil vieles eben auch hier in Berlin spielt, im Ost-Berlin der Vorwendezeit. Ja, und mit Ost-Berlin verbindet Nicoletta Kisch ja auch einiges. Sie hat an der Humboldt-Uni eigentlich Betriebswirtschaft studiert. Und als Unternehmensberaterin war sie auf der ganzen Welt unterwegs. Australien, USA und. Und heute ist sie Verlagslektorin, lebt mit ihrer Familie in Wien, hat aber auch bis heute den ungarischen und auch den australischen Pass, sagt sie. Ihr Heimatdreieck ist also Budapest, Berlin, Wien. Warum auch nicht?
Toll. Ist das Buch auch so international und polyglott wie diese Autorin?
Also es ist ein Städtedreieck, Wien kommt auch vor, aber es ist vor allem ein Liebesdreieck. Martha und ihre Cousine Theresa, die lieben den gleichen Mann, Konstantin, also kompliziert, ein Dichter aus der DDR, gepeinigt einst im Jugendwerkhof Torgau, traumatisiert, ein Womanizer, aber eben auch ein ziemlicher Narziss. Und Nicoletta Kisch, die nimmt uns mit auf ein Gefühlspingpong-Spiel mit tragischen Zügen, das Ganze vor der Kulisse der Vorwendezeit. Sie nimmt uns mit in die Prenzlauer Berg-Literaturszene vor dem Mauerfall, in die Samizdat-Druckereien in Budapest. Also zarte Pflanzen der Demokratiebewegung, wenn man so will, die da aufkeimen. Es ist ein Vorwenderoman und der oszilliert zwischen dem Mauerstaat DDR und der angeblich fröhlichsten Baracke des Ostblocks Ungarn. Und das macht Nicoletta Kisch recht kunstvoll. Wir erkennen da Sascha Anderson, Thomas Brasch, Franz Fühmann und andere wieder, aber auch wichtige Wendefiguren in Ungarn, wie etwa die Soziologin Ottilia Scholt, die mit anderen eine Hilfsorganisation für Arme und dann sogar eine Partei gründete. Und das war ein Tabu, denn im sozialistischen Paradies, in Anführungsstrichen, da gab es ja angeblich gar keine Armut.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem sehr figurenreichen, spannenden Roman. Und dem geht ihr auf den Grund in der Oranienburger Straße. Stefan mit Nicoletta Kisch.
Hallo, schönen guten Morgen. Hallo. Wollen wir du sagen?
Ja, gerne. Okay. Gerne. Wollen wir einen Kaffee suchen, also was zum Kaffee auf die Hand? Ich habe ja gehofft, dass zwischen Hakuscher Markt und hier irgendwas auftaucht, aber
ja, war nix. Wir können ja mal Richtung Friedrichstraße gehen. Ja, gehen wir. Ja? Und, ich würde mal ein bisschen beschreiben, wo wir uns hier treffen und warum wir uns hier treffen. Also jetzt sind wir ja hier am alten Postfuhramt. Ich schaue hier auf zwei alte Schilder, die sind so gestaltet wie alte Laternen. Da steht Rohrpost auf der einen Laterne, links vom Eingang Postamt auf der Laterne, rechts vom Eingang. Und wenn man hier hochschaut, wunderschön gestaltetes altes Backsteingebäude oben am Giebel. Man könnte es verwechseln mit Cannabisblättern oder Farnen. Hier war ja früher mal zu Kaiserszeiten tatsächlich das Postfuhramt drin, unten im Keller, Platz für 250 Pferde. Später waren es dann die normalen Wagen und Rohrpost. Das hatte auch einen Sinn. Von hier aus ging die Rohrpost tatsächlich in die Behörden von Berlin. Nicoletta, warum wolltest du dich hier treffen?
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben wir das oder hatten wir das Aufsturz. Das war eine Institution hier auf der Oranienburger. Ich glaube, es gab das Lokal seit 1994 und die haben leider vor ein paar Jahren zugemacht. Aber das hat auch in meinem Leben eine große Rolle gespielt. Das ist für mich ein bisschen, wenn wir, mein Mann und ich, nach Berlin zurückkommen, wo wir ja herkommen, ursprünglich so ein bisschen nach Hause kommen. Aber wenn diese Orte zumachen, dann fehlt ein Stück von dem Zuhause. Ne? Und das ist sehr, sehr schade. Ja, und überhaupt die Gegend, die Oranienburger, der Aufschluss spielt auch im Buch eine Rolle. Und ja, ich dachte, das wäre ein schöner Ausgangspunkt.
Ja, also ich verbinde auch viele Erinnerungen mit der Oranienburger Straße, hinten das Tacheles. Das war ja in den 90er eigentlich ein altes Kaufhaus mal, dann Ruine besetzt worden, viel Underground-Kunst, viel Konzerte. Ich war da auch viel. Hier um die Ecke hatte ich ein Journalistenbüro in der Linienstraße. Und das war früher mal gewesen ein Büro von Schalk Golodkowskis Außenhandelsabteilung oder so. Ja, und da saßen wir drin, ein paar Journalisten aus aller Welt. Und das waren so auch meine Anfänge. Also ich verbinde durchaus auch was mit diesem Dreieck hier.
Jedes Mal pilgere ich eigentlich auch in die Tucholsky-Buchhandlung, wenn ich in Berlin bin. Und gerade gestern besuchte ich die Buchhandlung und sie macht gerade zu. Die neue Miete war nicht mehr tragbar und auch da verlieren wir wieder einen Meilenstein hier. Das ist wirklich schade.
Also wieder ein Stück Heimat weniger.
Ein bisschen, ja, so sehe ich das.
Ja, wie war denn die Lesung gestern?
Ich bin noch ganz beglückt von dem Abend. Das war wunderschön und es waren viele Leute da, es waren auch sehr viele Freunde da, die ich eingeladen hatte. Also ich habe ganz viel Liebe bekommen, muss ich sagen. Und das Buch wurde mit Interesse aufgenommen. Ich hoffe, es wird von vielen gelesen.
Ja, hoffe ich auch. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen später erst reingekommen. Also so ab 200 Seiten, da fing es an zu zünden. Auf den letzten 100 Seiten, da kriegt es plötzlich für mich dann Zug. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Beziehungsbeschreibungen, die sind ja sehr ausführlich in dem Buch und spielen eine ganz zentrale Rolle, mhm, im Vergleich zu den, sage ich mal, historischen Erzählungen, mhm, oder Beschreibungen von Ost-Berlin, mhm, kurz vor dem Mauerfall und dann auch die Wendezeit oder Vorwendezeit in Budapest, dass ich das unterm Strich interessanter fand als die Beziehung. Und deswegen dachte ich, okay, wann kommt es denn jetzt?
Das ist interessant. Naja, für mich, also ich glaube, in allererster Linie geht es für mich in dem Roman wirklich um dieses Zwischenmenschliche, um diese vielschichtigen Beziehungsstrukturen da einfach zu entdecken und zwischen einerseits in dieser intensiven, aber auch durchaus konfliktreichen Frauenfreundschaft, dieser Dreiecksbeziehung zwischen den beiden Frauen und dann dem Konstantin und dem nachzugehen. Und wann ist eine Liebesgeschichte interessant? Sie ist meistens dann interessant in Romanen, wenn sie in irgendeiner Weise verhindert ist, wenn sie eben nicht erfüllt wird. Und da ist das historische Setting natürlich ganz wichtig, ne? Weil in dieser Zeit, 80er Jahre Vorwendezeit in der DDR oder auch im sozialistischen Ungarn, haben Menschen oft Entscheidungen treffen müssen, persönlichste Entscheidungen treffen müssen, die sie unter anderen Umständen nicht getroffen hätten. Sie wurden dazu gezwungen vom System. Und das wollte ich entdecken und ja, so ist das entstanden.
Ich will nicht zu viel verraten, was mit diesem Trio passiert, aber vielleicht so viel, zwei Frauen interessieren sich für denselben Mann und er oszilliert so hin und her zwischen den beiden Frauen. Da ist zum einen Martha, die Protagonistin, und ihre Cousine Teresa. Die sind ja auch ein bisschen unterschiedliche Frauenfiguren. Die eine eher extrovertiert, die andere die Zuhörerin, die immer gibt. Oder wie sind diese beiden Frauen?
Sie sind beide Ungarinnen und wachsen zusammen in einem kleinen Dorf an der Südküste des Balatons auf. Und Teresas Familie zieht nach Ostberlin. Der Vater vertritt seine ungarische Firma in der Handelsvertretung dort in Ostberlin. Und damit ist die geliebte Cousine weg. Und Martha fühlt sich verlassen. Und für Martha ist dieses Ostberlin, die Großstadt der Cousine, immer das Unerreichbare, das Spannende, das Glamouröse. Und sie will raus aus ihrem Dorf. Sie ist unglaublich wissensdurstig. Und nach ihrem Abitur packt sie ihre Sachen zusammen, verlässt ihren langjährigen Freund und geht zu Teresa für den Sommer nach Ostberlin. Und da kommt sie in diese Kreise. Teresa bewegt sich auch in diesen literarischen Kreisen. Das ist natürlich sehr faszinierend. Und da treffen sie diesen Konstantin, einen Dichter, einen Schriftsteller.
Ich habe erstmal sofort an Sascha Andersson gedacht.
Ja, ich habe natürlich ich bin Jahrgang 78. Ich habe diese 80er Jahre natürlich nur als Kind miterlebt, obwohl ich in der Gegend in Pankow, dort, da wo es ja auch spielt, aufgewachsen bin. Und habe daher ja sehr, sehr viel recherchiert und sehr, sehr viel gelesen, auch über Sascha Andersson. Er taucht auf, also die Figuren sind inspiriert von echten Figuren, manche sind ausgedacht. Ich habe das vermischt und verwebt und einen eigenen Roman draus gemacht. Aber ja, also vielleicht hast du ihn ja auch wiedererkannt in einer der Figuren. Das würde ich mal offen lassen. Ich habe nicht den Anspruch, dass man da jemand wiedererkennt. Ich habe einen Roman geschrieben, der exemplarisch stehen soll für diese Zeit. Ja, diese Atmosphäre aufbeschwört, uns wieder dahin transportiert.
Wie würdest du denn selber diese Atmosphäre beschreiben?
Ja, ich habe zum Beispiel gestern in der Lesung mit dieser Dichterlesung angefangen, also die vorgelesen. Und wir denken vielleicht oft, dass so eine Dichterlesung ist ja was, irgendwas, wir romantisieren das gern heutzutage. Ne? Das ist, heute gibt es ja auch wieder viele literarische Salons und wie schön das ist, eine Wohnzimmerlesung. Aber damals ging es ja darum, dass diese Leute keine andere Öffentlichkeit hatten. Ja, also zum Beispiel der Ecke Maas, der hat ja von den 70er Jahren bis zur Wende einen literarischen Salon betrieben, wo sie alle auftreten konnten, wo sie alle eine Stimme bekommen haben. Und das war eine Institution. Und darum geht es bei der Dichterlesung, nicht in erster Linie darum, dass wir alle nett zusammen im Wohnzimmer sitzen und lesen.
Überhaupt hat sich ja viel in Wohnzimmern sozusagen abgespielt, auch Opposition. Also auch in Budapest beschreibst du ja das Paar Otto und Olivia, die in einer Wohnung so eine Art NGO gegründet haben, die sich um arme Leute kümmert und Spenden sammelt, Kleider sammelt, um diese Leute zu versorgen. Aber nebenbei ist das natürlich auch der Vorwand, um Samizdat-Schriften dort zu sammeln. Also welche Rolle spielte das Private?
Vielleicht noch mal kurz zu den beiden. Das ist ja nicht nur ein Vorwand, also das ist ein Soziologenpaar, die an der Uni auch geforscht haben zu Armut in Ungarn. Und ihnen wurde dann ihre Stelle entzogen, weil es Armut ja offiziell im Sozialismus nicht gibt. Und mit meiner Materfigur habe ich, da sie eine junge Frau ist, auch etwas naiv, habe ich die Freiheit, dumme Fragen zu stellen. Ja, und Martha, wie glaube ich die meisten Menschen damals, hat gesagt, na, was heißt denn Armut? Wir sind doch hier im Sozialismus, kümmern wir uns doch um alle, und man sah es ja nicht auf der Straße. Ne? Und sie begegnet diesen Leuten an der Universität, die ihr dann die Augen öffnen und zeigen, oh doch, weil wenn man im Sozialismus wurde ja das Individuum der Gemeinschaft untergeordnet. Und solange man funktionierte nach den Regeln der Gemeinschaft, konnte man auch ein sehr schönes Leben haben. Aber alles Individuelle, was sich dem nicht unterordnen konnte, war dann asozial. Ja. Und diese Menschen sind oft auch durch diese Netze gefallen und es wurde sich halt nicht um sie gekümmert. Mhm. Jetzt habe ich aber die ursprüngliche Frage vergessen.
Die Frage war, also im Privaten, ja, warum fand das im Privaten statt?
Ja, weil, wie gesagt, also wenn Armut offiziell nicht existiert, dann kann man natürlich auch offiziell nicht darüber reden. Und diesen Olivia und ihr Mann Otto, die betreiben das privat. Und auch diese Samizdat, Ungarn war interessant, es war nicht offiziell verboten, etwas zu sagen. Also man kam nicht ins Gefängnis, wenn man seine Meinung geäußert hat. Aber man hat dann einfach vielleicht keine Genehmigung bekommen, um eine Zeitschrift herzustellen. Und dann hat man ohne Genehmigung eine Zeitschrift gedruckt, also war sie illegal. Das war wichtig für mich in dem Buch, diese zwei Welten zu vergleichen. Ich habe da auch so ein bisschen für mich das entdeckt und recherchiert, weil ich so genau nicht kannte. In Ungarn hatte man doch sehr viel mehr Freiheiten, auch wenn die Überwachung schon da war, aber die war doch nicht in dem Maße da wie in der DDR, die Stasi. Ja. Also die Oppositionsbewegung, die Leute wurden überwacht und schikaniert, aber die Leute kamen nicht ins Gefängnis dafür. Ja. Und da haben sie sich auch entsprechend mehr rausgenommen. Und Martha entdeckt diese Welt in Budapest so ein bisschen als Beobachterin, als Außenstehende. Und das war auch interessant, als sie dann in die DDR kommt und hier in diese Kreise gerät, ist sie ja eigentlich auch die Außenstehende, ja, die aus dem Ausland kommt, die das beobachtet. Und so kann sie so ein bisschen zwischen den Welten mit einem, weiß nicht ob objektiveren, aber einem anderen Blick vielleicht draufschauen.
Das ist ja unser Vorteil als Deutsch-Ungarn sozusagen mit verschiedenen Elternteilen, dass wir nie so richtig dazugehören einerseits, auf der anderen Seite eben aber auch zwischen den Welten pendeln können. Vorteil für dich auch?
Ja, ehrlich gesagt fühle ich mich schon dazugehörig. Also ich war 6 Jahre alt, als meine Eltern nach Ostberlin kamen, sehr ähnlich zu der Geschichte im Buch. Mein Vater hat hier ein Projekt für 4 Jahre gehabt, daraus wurden dann 16 Jahre für meine Eltern. Ich bin dann hier geblieben, habe dann an der Humboldt-Uni studiert, habe meinen Mann hier kennengelernt. Also wenn man mit 6 hierher kommt, im Sozialismus war ja Ungarn auch der Bruderstaat. Das heißt, in der Schule wurde das auch von oben, von den Lehrern gepusht. Das ist ein Mädchen aus Ungarn, das ist ein interessantes Mädchen. Ich musste Nachmittage darüber halten, wie die Kultur in Ungarn ist. Ich musste erzählen. Also ich habe mich eigentlich immer sehr integriert empfunden. Und gleichzeitig habe ich natürlich diese Parallelwelt, diese andere Welt als Ungarin, wo ich mich auch wohlfühle, aber noch, sagen wir so, ich habe nie in Ungarn gelebt. Ja, außer bis zu meinem 6. Lebensjahr. Insofern, zwischen den Welten würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe beide. Das ist was Schönes. Ja.
Ja. Ungarn, damit warst du ja in der DDR sozusagen auch Botschafterin der Freiheit, wenn man so will. Also es gab ja damals in der DDR auch viele, die mochten ungarische Rockbands, Omega und so weiter und so weiter. Oder hast du das so empfunden?
Ja, also als kleines Kind, also was auch im Buch eine Rolle spielt, in den Sommern, die Sommer habe ich am Balaton bei meiner Oma verbracht und da kamen natürlich die ganzen deutschen Touristen aus der DDR, die Westdeutschen, die haben sich da getroffen und jedes Haus mit Zimmer frei war voll. Und ich wurde mal gerufen zum Übersetzen. Und dann habe ich Schokolade bekommen als Dankeschön und so. Und das war dann schon ein bisschen eine Vermittlerposition, das stimmt.
Also meine Frau kommt aus Ost-Berlin und die hat auch immer erzählt von diesen Trips an den Balaton. Und sie hat das ganz anders in Erinnerung, nämlich dass sie arm waren, dass sie eben nicht genug tauschen konnten, dass sie immer irgendwas mitbringen mussten, um das dann einzutauschen am Plattensee und in den Restaurants, dass sie da als Deutsche zweiter Klasse behandelt wurden. Das hat sie sehr unangenehm in Erinnerung.
Ach, das ist interessant. Ich meine, das war dann aber schon später in den 90er Jahren, wo ich dann auch älter war, habe ich in einer Bar, in Cafés gearbeitet und das war schon so, dass wir unterschiedliche Preislisten hatten, ja, für die Westdeutschen, die Ostdeutschen, für die Ungarn, weil man sah einfach, das waren Pfennige für einen Westdeutschen, ich weiß nicht, ob das fair ist oder nicht, aber es war so damals. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die DDR-Bürger sehr gerne nach Ungarn kamen und ja, Ungarn ist ja auch ein sehr gastfreundliches Land, also eigentlich habe ich das nicht so empfunden wie deine Frau. Aber ja, das ist natürlich immer eine andere Perspektive.
Ich habe es auch nicht so empfunden. Ich bin ja auch immer mit meinem Vater dorthin gefahren und ich habe sehr wohl Armut wahrgenommen. Also wir sind immer hingefahren mit einem sehr auffälligen Westauto, zitronengelber Audi, Kofferraum voll mit 8x4 Seife und Wiggler Spearmint Kaugummi, Kugelschreiber. Und als wir dann ins Dorf meiner Großeltern fuhren, standen die Leute im Blaumann und ja, es war zu sehen, sie sind extrem arm. Und mir war es immer wahnsinnig peinlich, da so einzureiten. Für meinen Vater war es, glaube ich, ein Triumphzug. Also das finde ich auch interessant. Das spielt ja auch in deinem Roman eine Rolle, das Verhältnis zwischen denen, die gehen und zwischen denen, die bleiben. Wie würdest du das beschreiben?
Naja, Martha erlebt natürlich, das Grundstück der Eltern wird geteilt und sie lebt mit ihrer Familie auf dem alten Grundstück, im alten Haus des Vaters, Großvaters. Und auf der anderen Seite des Grundstücks Hälfte baut der Bruder seine Villa, nennt er sie. Ist natürlich keine richtige Villa, aber so wird sie genannt und das ist so ein bisschen grellgelb. Und Marthas Vater betrachtet das so ein bisschen wie die aufgetackelten Locken der Frau, der Schwägerin, die auch im Dorf ein bisschen beäugt wird. Also die sind schon anders, das stimmt. Ja. Und dann steht dieses große Haus neben ihrem Haus und immer wenn die Cousine verreist, dann im Herbst, der Herbst sie wiederholt und sie nach Berlin gehen, dann ist es verlassen, ist es verschlossen und es steht da und da bleibt nur diese Verlassenheit, ja. Und was ich auch im Balaton immer so traurig finde, im Herbst werden ja die Rollläden runtergezogen, da hört ja das Leben auf so ein bisschen, ja, der Winter ist dann ganz ruhig, die meisten Läden machen zu für den Herbst, für den Winter und da ist dann so ein bisschen so eine Melancholie und diese Melancholie verspürt sie natürlich auch und sie empfindet das als Verlassenheit, als Eingesperrtheit. Und das hat man ja nach der Wende auch gesehen, sehr, sehr viele junge Leute sind weggegangen. Also als die Mauer sich öffnete, die Möglichkeiten bestanden, auch hier zu arbeiten, sind sehr viele weggegangen.
Also viele haben ja auch ihre Datschen am Plattensee verkauft.
Ja, aber das sind gar nicht Datschen, sondern das ist Dorf zum Beispiel, in dem meine Großmutter wohnt. Das sind Leute, die da wohnen. Also das ist jetzt gar kein Ferienort in dem Sinne. Und da, also die Jungen sind halt raus, ne? Nach England, nach Berlin, und dann bleibt natürlich im Ort, vor Ort wenig übrig.
Du hast vorhin schon angedeutet, du hast in Berlin studiert, an der Humboldt-Uni Betriebswirtschaft, hast als Unternehmensberaterin gearbeitet, Budapest geboren, Ost-Berlin aufgewachsen, jetzt in Wien, zwischendurch in Australien, USA und so weiter und so weiter. Was würdest du sagen, wo ist deine Heimat?
Berlin, Wien und Budapest sind so die drei Städte, die am meisten am Herzen liegen. Da bin ich zu Hause. Und mein erster Roman spielte ja auch in diesen Städten. Ja, das sind die Orte, wo ich mich richtig zu Hause fühle. Australien, mein Mann und ich haben 8 Jahre in Australien gelebt. Es war eine wahnsinnig schöne Zeit, aber ich bin damit auch fertig. Also das war sehr, sehr schön, nach Europa wieder zu kommen. Und interessant war auch die Perspektive, dass mir eine Freundin und Kollegen mich immer so europäisch nannten. Was heißt denn bitte europäisch, sagte ich. Es macht bei uns einen großen Unterschied, aus welcher Ecke du kommst. Aber aus dieser Vogelperspektive haben wir Europäer doch so viel gemeinsam und so viel, was uns vereint. Das merkt man aber erst, wenn man weit weg ist.
Oder wenn der Druck von außen besonders groß ist, so wie jetzt gerade.
Genau.
Ich wollte nochmal auf Ungarn zurück. Ungarn, freiheitliches Land zu sozialistischen Zeiten, ein Land der Freiheitskämpfer, sagt ja auch Viktor Orban, nennt sich selbst den obersten Freiheitskämpfer. Mhm. Und seit Jahren erleben wir was anderes, also eine hin zum Illiberalen, zum Autoritären. Ich arbeite mich daran ab seit Jahren und versuche zu verstehen, warum. Hast du eine Erklärung?
Ich habe aufgehört, ein bisschen mich daran abzuarbeiten, weil ich festgestellt habe, dass ich nicht besonders viel daran verändern kann. Also es treibt mich auf und ich sehe, wie extrem gespalten dieses Land ist, wie diese Kluft durch Familien zieht, durch Freundschaften. Und das tut mir weh, das zu beobachten. Was soll man machen? Nach den letzten Wahlen, glaube ich, hatte man dann irgendwie auch das Gefühl, also die Opposition hatte sich ja wirklich zusammengetan. Sie haben sich auf eine Figur geeinigt. Da war sehr viel und dann wurden diese Hoffnungen wieder komplett zerschlagen und Orban hat haushoch gewonnen und dann sagst du, was soll man machen? Und ich beobachte natürlich die gleiche Tendenz durchweg überall in Europa. Nicht nur in Europa und das ist ja traurig.
Gut, gehen wir ein bisschen weiter. Schauen wir mal, ob wir einen Kaffee finden, oder?
Das wäre schön, ja.
Du hast ja mal einen Artikel geschrieben im Falter über deine Zeit in Berlin. Unternehmensberaterin, alles Geld für Schuhe ausgegeben. Wie würdest du diese Zeit beschreiben jetzt im Nachhinein?
Ja, also es war eine tolle Zeit, eine spannende Zeit. Ich bin ja heute Verlagslektorin und Schriftstellerin und bin genau da, wo ich sein möchte. Und würde auch nie wieder zurück wollen, aber ich glaube, diese Entwicklung war notwendig, so wie sie war. Und ich habe schon immer gern gelesen und geschrieben. Ich habe über 10 Jahre an meinem ersten Roman nebenbei gearbeitet. Das war so mein privates Glück, mein Hobby. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, wo mein Vater mal sagte, ja, das Schreiben und Lesen ist toll, aber mach mal was Richtiges und das kann das Hobby sein. Und BWL-Studium, das ist so richtig. Ich hatte Erfolg, ich habe große Wertschätzung erfahren. Aber es hat mir irgendwas immer gefehlt.
Aber als Unternehmensberaterin würdest du deutlich mehr Geld verdienen, oder?
Ja, das ist genau der Punkt, dass ich tatsächlich unglaublich glücklich bin mit dem, was ich heute mache. Aber es ist faszinierend, wie man davon eigentlich leben kann. Und wenn mein Mann nicht genug Geld verdienen würde, um unsere Familie zu ernähren, dann müsste ich mir, glaube ich, einen anderen Job suchen. Leider. Also was im Kulturbetrieb an kostenloser Arbeit geleistet wird. Und wenn das wegbrechen würde, dann hätten wir nichts mehr. Und ich sehe das ja auch, diese Unterschiede zu der Wirtschaft. Ja, das ist wirklich traurig. Aber man schreibt ja Romane, man arbeitet im Kulturbereich ja nicht fürs Geld. Das ist, weil man nicht anders kann, weil man es gern macht, weil man es machen muss.
Was würdest du sagen, wenn du sagst, du musstest es machen, was war für dich das Motiv zu sagen, ja, das will jetzt raus? Also an einer Stelle im Buch, da geht es ja auch darum, ne, wie viel Roman trägt man in sich oder trägt man in sich ein Buch?
Für mich sind es die Stoffe, die mich sehr, sehr interessieren und die ich für mich dann aufarbeiten, recherchieren, entdecken muss. So bin ich auch als Leserin. Ich lese sehr gern Bücher, die mir was Neues beibringen, die mich in eine fremde Welt entführen, die ich noch nicht kenne, etwas, was ich noch entdecken kann. Und diese zwei Romane sind so eine Entdeckungsreise für mich gewesen.
Und was hast du da entdeckt?
Naja, im ersten ging es um die 50er Jahre Kommunismus in Ungarn. Eine sehr dunkle Periode nach dem Krieg, wo der Krieg gerade beendet war und plötzlich wurden Menschen ausgelagert aus ihren Wohnungen und sollten aufs Land ziehen. Und also das waren Aristokraten, jeder, der irgendwie gegen das System war. Diese Zeit, die 56er Revolution in Ungarn, diese Zeit kannte ich nur ganz rudimentär, weil das in meiner Familie einfach ein Tabuthema war. Ja, und es gibt so Dinge, über die man nicht reden kann.
Waren denn Menschen aus seiner Familie davon betroffen direkt?
Mein Großvater war ein junger Soldat in der Armee zur Zeit der Revolution und er hatte den Auftrag, mit der Waffe die Revolution niederzuschlagen. Und damals sein bester Freund, der dann später mein Patenonkel wurde, war auch ein Soldat und er war einer der Soldaten, die die Waffenkammern für die Aufständischen aufgemacht hat.
Ja,
und
wow.
Und das ist eine spannende Geschichte, die habe ich nicht im Roman verarbeitet. Ich würde auch gar nicht gerne über meine Familie schreiben, sondern ich habe einfach sehr, sehr viele Geschichten gelesen, sehr viel recherchiert und aus diesem Stoff einen verdichteten eigenen Roman geschaffen.
Ich schlage vor, ich hole uns mal einen Kaffee. Was möchtest du denn?
Kaffeemilch, Kaffee Latte.
Oder wollen wir uns reinsetzen?
Gehen wir ruhig rein. Oder
ja, okay, wollen. Dann lass uns reinsetzen.
Ist doch nett hier.
Hier draußen ist ein bisschen frisch, oder? Auf Dauer.
Ja,
da sitzen schon welche. Okay, zum Schreiben. Du hast es ja schon angedeutet, das Buch musste raus. Was ist es, was dich da so treibt? Und woran merkst du, da steckt was in mir, das muss jetzt raus?
Es sind meistens die Themen, die mich dann wirklich fesseln. Und eine Sache von vielen war zum Beispiel, dass ich über die Jugendwerkhöfe in der DDR gelesen habe. Ja, das war für mich etwas komplett Neues. Ich weiß nicht, ob das nur meine Umgebung ist, aber es war nie ein Thema gewesen in meiner Kindheit oder auch danach nicht. Ich habe nicht wahrgenommen, dass das Thema der Heimerziehung der DDR in der Öffentlichkeit angekommen wäre. Ich habe dazu recherchiert, habe dann auch Informationen gefunden. Jugendwerkhöfe waren ein Spezialheim für Jugendliche, die zur sozialistischen Persönlichkeit umerzogen werden sollten. Ja, wie wir vorhin schon erwähnt haben, die Gemeinschaft hat man dem Individuum übergeordnet und auch Familienrecht war so gestaltet, dass die Familie extrem geschützt war, solange sie eben so eine sozialistische Persönlichkeit hervorbrachte. Und der Staat hatte dann Zugriffsrechte in die Familie. Und wenn man das Gefühl hatte, der Jugendliche entspricht dem nicht, dann hat man ihn oder sie in einen Jugendwerkhof gebracht, wo es diese Umerziehung gab. Und Torgau war eine geschlossene Anstalt, wo dann Jugendliche hinkamen, wo man da nicht weitergekommen ist und das waren die schlimmsten Haftbedingungen, das war Gewalt, das war Einzelhaft, Arrest. Und diese Jugendlichen haben keinen Richter gesehen. All das wusste ich nicht und es gibt Dokumentationen dazu, es gab Forschungsarbeit, Studien, es gab auch Entschädigungen für die Opfer. Juristische Aufarbeitung war natürlich schwierig, weil vieles nach DDR-Recht ja passiert ist damals, aber man konnte auch Heimleiter von solchen Jugendwerkhöfen viele, viele Jahre später nicht mehr nachweisen. Es war verjährt. Also das war ein Thema, was mich überrascht hat, interessiert hat. Und diese Vergangenheit habe ich meinem Konstantin gegeben, der Figur. Ja, und so, ich finde, Konstantin ist für mich die faszinierendste Figur in dem Roman. Ich habe mich gefragt, was wird aus einem Menschen, der diese traumatischen Erlebnisse in seiner Jugend hatte. Wie kann der überhaupt weiter funktionieren? Und dass du nach Torgau natürlich nicht studieren konntest, ist klar. Das heißt, alles, was der sich erarbeitet hat als Schriftsteller, das ganze Wissen, er ist ein Intellekt, dieser Mann, das hat er alles im Selbststudium geschafft. Entsprechend ist er auch eine etwas abgehobene, etwas arrogante Figur, was manchen Lesern dann auch wieder, ich kriege so Zuschriften, die sagen, er ist ja so unsympathisch, ja, was finden die Frauen an dem? Aber wie soll er sein? Ja, also ein Mensch, der auch eine Abgründe und Untiefen in sich trägt und ein gebrochener Mensch eigentlich ist. Das Schuldthema war für mich ein großes Thema in dem Roman. Ja. Also für mich ist jede Figur in diesem Roman trägt irgendwie Schuld in sich, aber keiner ist der Schuldige.
Also Verrat ist ja auch ein großes Thema und Freundschaft, also wo fängt Verrat an, wo hört Freundschaft auf, schafft die Freundschaft das? Und ich fand ja interessant, ist der Westen sozusagen schuld? Also zerbrechen Konstantin und Marthas Cousine Theresa am Westen?
Interessant, Konstantin sagt an einer Stelle ja was zu seinem Freund, der einen Ausreiseantrag gestellt hat, ja, was willst du denn im Westen? Ja, da vergeht dir doch auch die Sprache. Das ist ja auch nichts besser. Da sind ja andere Kräfte, die da wirken, andere Zwänge, die da wirken. Da wirkt der Marktzwang zum Beispiel. Ja. Und das ist interessant, dass er dann im Westen auch verstummt ist. Ja, er hat diesen einen Roman dann veröffentlicht, aber dann kam nichts mehr von ihm. Insofern ist der Westen schuld. Nein, aber Man steckt ja irgendwie immer in den Zwängen und sie sind dann unterschiedlich.
Es gibt ja noch eine literarische oder eine Literatenfigur in dem Roman. Du nennst ihn den Meister. Und aufgrund der Liste hinten dachte ich mir, meinst du Franz Fühlmann?
Ich meinte Franz Fühlmann, aber ich maße mir natürlich nicht an, über ihn zu schreiben. Aber ja, er war die Inspiration für die Figur. Eine Figur, die ein Mentor, ein Anwalt für junge Dichter und Schriftsteller und Schriftstellerinnen war. Jemand, der selbst auch in seinem Leben eine extreme Wandlung erlebt hat und ein Schriftsteller, Franz Fühlmann, den ich sehr bewundere. Und er hat auch diese Ungarnliebe, die mich auch sehr fasziniert hat. Das habe ich verarbeitet.
Er hat ja auch Spanisch viel übersetzt. Ne? Ich kenne den von spanischer Lyrik, Übersetzung, Nachdichtung, also offensichtlich sehr polyglott.
Es ist witzig, er hat aus dem Ungarischen Gedichte übertragen, obwohl er ja gar nicht Ungarisch sprach. Aber er hatte da einen Bekannten oder Freund, der ich gerade in der Uni oder so gearbeitet habe, einen Ungar, der ihm eine rohe Übertragung gegeben hat und die hat er dann verfeinert.
So, das ist Meisterschaft, oder?
Ja, wirklich. Nein, er hatte eine große Liebe für das Ungarische und das fließt auch in den Roman ein.
Ungarische Literatur ist oft so melancholisch und Ungarn war ja auch in den sozialistischen Zeiten auf Platz 1 in der Selbstmordstatistik. Ne? Warum sind die Ungarn so melancholisch?
Ja, wir nennen uns immer ein gebeuteltes Land, das quer durch die Geschichte immer unterjocht wurde. Und Ungarn hat große Nationaldichter. Ungarn hat eine wahnsinnig große, reiche, schöne Literatur, die natürlich auch schwer zu übersetzen. Also gerade die Lyrik ist, glaube ich, sehr, sehr schwer zu übertragen. Wir haben mit Übersetzern wie Theresia Mora, Irak, eine wunderbare Übersetzerin heute, aber es immer noch nicht genug ungarische Literatur zu haben hier, finde ich. Aber warum die Selbstmord? Ja, keine Ahnung.
Ich wollte dir übrigens ein Buch empfehlen, hat auch mit Ungarn zu tun, ich habe es auch dabei. An unseren Grenzen haben wir Angst, herausgegeben von Zoltán Lesi. Ich habe das als Moderator letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt und hatte ihn, den Herausgeber und einer der Übersetzerinnen, Emese Dolos, auf dem Podium. Und wir haben darüber gesprochen, das ist so ein Rundumschlag. Also es geht um Emigration und Erfahrungen der Fremde. Da sind verschiedene Autoren, sehr viele Zeitgenossen mit drin. Und ich dachte, wenn du es noch nicht kennst, findest du es vielleicht interessant.
Genau, Dragoman Dürt, ja, das ist natürlich toll. István Kemény. Ja, das ist Christina Todt, ist eine ganz großartige Schriftstellerin. Von ihr sind auch in deutscher Sprache ihre Bücher erschienen. Die Nischenverlag ist es, genau. Ja, das ist ganz toll. Ja, großartig, interessant, werde ich mir merken. Schaue ich mir an. Dankeschön.
Was hast du gerade auf der Pfanne?
Ich möchte dir auch, das kennst du aber natürlich, die Mona von der großen Theresia Mora. Die ist eine Schriftstellerin, die ich außerordentlich bewundere. Auch interessant, wir haben auch so ein bisschen was gemeinsam. Sie ist ja eine Ungarin, die auf Deutsch schreibt und eine ungarische Autorin ist. Und hier in Deutschland ist sie ja eine sehr bekannte, eine Buchpreisgewinnerin, etabliert und anerkannt, in Ungarn auch. Aber in Ungarn wird sie meines Erachtens nicht so stark wahrgenommen wie hier. Ja, in Ungarn ist sie halt die ungarische Autorin, die nur auf Deutsch schreibt. Und in Deutschland ist sie die ungarische Autorin. Ne? Das ist so ein bisschen zwischen den Welten.
Es ist ja generell, glaube ich, gerade sehr schwierig im Kulturaustausch. Ne? Also es wird relativ wenig übersetzt, weil es einfach wenig Geld dafür gibt, oder?
Wenig Geld dafür gibt, genau. Also ja, ich glaube, für ungarische Schriftsteller, Schriftstellerinnen, das ist sehr schwer, in Deutschland Fuß zu fassen. Aber die Mona hat mich total fasziniert. Ich war hin und weg und es ist ja ein bisschen noch Parallelen gibt es da zu meinem Roman. Spielt auch in Ostdeutschland, dann auch in Berlin, allerdings so 90er Jahre, aber das war dann meine Zeit, als ich Ende der 90er an der Uni war, auch an der Humboldt-Uni, das hat bei mir was zum Schwingen gebracht und es ist auch eine obsessive Liebesgeschichte. Ja, die Mona, die verliebt sich in einen Mann, der eigentlich sehr schlecht für sie ist, der ihr nicht die Liebe wiedergeben kann. Und sie himmelt ihn an und lässt nicht los. Und es ist eigentlich eine Opfer-Täter-Geschichte. Und spannend finde ich daran auch, dass die Theresia Mora nicht versucht, einen feministischen Dreh da reinzubringen, die Mona irgendwie zu retten oder eine Emanzipationsgeschichte draus zu machen. Nein, sie zeigt einfach, wie es ist. Ja, und lässt das so stehen. Und das fand ich mutig in der heutigen Zeit. Gefiel mir sehr gut.
Steht schon bei mir zu Hause im Regal. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe lange einen Bogen drum gemacht. Ich mag so eine bestimmte Art von Melancholie nicht. Und da treffe ich leider bei ihr drauf, aber ich finde sie auch großartig als Übersetzerin.
Ich habe auch gespürt, diese Melancholie, oder?
Nee, nicht so stark, nicht so stark. Aber wie gesagt, also, du hast halt sehr viel Zeit am Anfang auf die Figuren verwandt und die Entwicklung der Figuren. Und ich bin erst so richtig mitgegangen auf den letzten 100 Seiten. So.
Interessanterweise gibt es eine Szene hinten, Seite 200 noch was, die ganz vorne stand ursprünglich und ganz lang. Und zwar diese Szene am Busbahnhof, wo meine Martha wartet, dass Theresa, sie sind in Wien und sie wartet am Bus darauf, dass Theresa ankommt und sie nach Budapest zurückfahren. Und Theresa kommt nicht. Theresa ist mit Konstantin sozusagen im Westen geblieben. Und das war eine Schlüsselszene für diesen Roman. Das war so das erste Bild, die erste Szene, die ich im Kopf hatte. Die Geschichte dahinter ist, ich habe einen ungarischen Künstler getroffen in Wien und wir haben uns unterhalten und er hat mir erzählt, wie er in den 70er Jahren ausgewandert ist nach Wien. Und man konnte ja damals mit einem Pass ins westliche Ausland fahren. Das war ja eines der Unterschiede zwischen dem sozialistischen Ungarn und der DDR. Und er hat mit seiner zweiten Frau so einen Trip im Bus nach Wien gebucht und dort das Wochenende zu verbringen. Und dort vor Ort, und er hat eine erste Frau mit Kindern in Ungarn zurückgelassen. Und dort vor Ort eröffnet er seiner zweiten Frau, dass er da bleiben möchte. Und er erzählte von dieser dramatischen, tränenreichen Nacht, wie sie dann verbracht haben. Und sie sagte, sie kann das nicht, sie kann die Familie nicht zurücklassen, sie wird zurückgehen. Und dann beschrieb er diesen Moment am nächsten Morgen in aller Frühe am Busbahnhof, er hinter einer Säule versteckt, beobachtet, wie seine Frau diese Bustreppen hinaufsteigt und noch zögert, sich umschaut und dann die Türen zugehen und der Bus fährt ab. Und das hat sich so in mir eingeschrieben, diese Szene, das war so der Auslöser für den Roman, aus dem alles entstanden ist.
Du hast ja vorhin erzählt, dass du jetzt als Verlagslektorin arbeitest und da habe ich mich gefragt, vermengt sich das manchmal? Also Stichwort Vertrauen. Also wie viel Einfluss hast du als Lektorin und du hast ja als Autorin eine eigene Stimme. Trauen dir deine Kunden, die anderen Autoren, Autorinnen, dass du nicht sozusagen deine Stimme da reintust in die Bücher? Oder wie ist das?
Ich glaube, ich kann das extrem gut trennen. Ich weiß nicht, das sind dann so zwei unterschiedliche Welten. Wenn man als Lektorin sich einem Buch widmet, dann widme ich mich ja dem voll und bin in dieser Stimme, in dieser Welt drin und würde die ja auch nicht verfälschen wollen. Das ist ja nicht ein Produkt, was sie mir in die Hand geben, es ist Herzblut. Und ich kann das als Autorin natürlich sehr gut nachvollziehen, was das bedeutet. Also jedes Mal, wenn ich einem Autor oder einer Autorin begegne, mit der ich noch nicht gearbeitet habe, dann muss man erstmal dieses Vertrauensverhältnis aufbauen. Was manchmal auch durchaus schwierig ist, weil da ist mal so eine Blockade besteht, oh Gott, was macht die mit meinem Roman? Aber ich glaube, ich kann da schon sehr einfühlsam und sehr vorsichtig auch vorgehen und Vorschläge machen. Es sind ja immer nur Vorschläge, was ich mache. Und manchmal kommt dann auch das Feedback, hey, das ist toll, mach so weiter. Also ich glaube, es ist sogar ein Vorteil, dass ich diese andere Seite der Autorenschaft kenne und das besser nachvollziehen kann.
Hilft dir das beim eigenen Schreiben?
Es hilft auf jeden Fall, also das entwickelt natürlich mein eigenes Schreiben. Ich habe viele Autoren und Autorinnen betreut, die ich extrem bewundere und das entwickelt natürlich auch mein Schreiben. Ja, ja. Ja,
ja. Verrätst du, wen du betreut hast?
Ich habe jetzt ganz kürzlich die große Ehre gehabt, ein Theaterstück von Michael Kühlmeier zu lektorieren. Wie du dir vorstellen kannst, gab es da nicht so viel zu tun. Aber es war ein wunderbares Erlebnis, mit ihm zu arbeiten und das Stück mit ihm zu reden. Und das kommt jetzt bei uns im Brommeler Verlag. Ein total schönes Buch, auch von Gerhard Köpf, ein Autor, den ich extrem bewundere, mit einer poetischen und sehr bildhaften Sprache. Und vor allem seine Texte sind so vielschichtig, da ist jedes Wort genau gesetzt und wenn man dann richtig den Text liest, eröffnet sich immer eine Welt noch dahinter, als würde man durch ein Haus mit vielen Räumen gehen. Ne? Er hat einen Roman geschrieben, Kramer, seinem letzten Roman geht es um einen Mann, der einen Beamten, verrenteten Beamten, der sich in die Welt von Erich Maria Remarque hineinversetzt. Und so sehr diesen Autor bewundert und ihn liest und studiert, bis er seine eigene Identität immer mehr mit der Remarques vermischt. Und auf diese Weise
bringt uns Gerhard Köpf Remarque so nah. Ja? Am Ende weiß man jetzt gar nicht, was ist die Figur, was ist eigentlich Remarque. Das ist ganz faszinierend, dass dadurch hat sich mir die Welt von Remarque eröffnet. Das ist jetzt gerade, was ich entdecke.
Danke dir sehr.
Ich danke dir. Das ist für mich eine große Ehre, dass ich heute hier bin.
Ja, also wenn man das so hört, Stefan, kann man ja sagen, ihr habt einige Gemeinsamkeiten.
Ja, das haben wir auch festgestellt. Deutsche Mutter, ungarischer Vater, Berlin und Wien als Fixpunkte in der Biografie. Und auch sie findet, dass sich mit Viktor Orban an der Spitze Ungarn sehr verändert hat. Nicht unbedingt zum Besseren. Immerhin, das Land führt die Selbstmordstatistik nicht mehr an. Das war lange anders.
Für wen ist denn dieses Buch, Stefan, die richtige Lektüre?
Also wer noch mal so richtig Ostluft schnuppern will, und zwar in Ostberlin und in Ungarn, der sollte dieses Buch unbedingt lesen. Es fängt sehr gut die Stimmung der Vorwendezeit ein und die webt Nicoletta Kisch in eine Beziehungsgeschichte ein. Das ist das Verdienst dieses Romans, der allerdings für meinen Geschmack erst im letzten Drittel so richtig Zug bekommt. Stellenweise tritt er so ein bisschen auf der Stelle. Und ich glaube, das liegt daran, dass das Beziehungsdreieck viel Raum bekommt, zu viel Raum für meinen Geschmack. Dennoch lohnende Lektüre.
Ja, mich interessiert ja gleich das Beziehungsdreieck. Also kommt wahrscheinlich darauf an, wer es liest und wer dann welches Drittel von diesem Roman richtig gut findet. Für mich klingt das auf jeden Fall nach einer spannenden Lektüre. Rückkehr nach Budapest von Nicoletta Kisch ist bei Insel erschienen, hat 288 Seiten, kostet 23 €. Und Orte und Worte gibt's jeden Donnerstag neu. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge online oder auch natürlich linear zu hören im Radio. Samstags bei Radio 3 ab 18 Uhr und sonntags bei RBB 24 Inforadio für die Frühaufsteher um 6 Uhr. Oder dann um 10:30 zum Frühstück.
Und wer sich für Ungarn interessiert und dafür, woher eigentlich das Geld der Familie Orban herkommt, der Film Dynastie der ungarischen Investigativkollegen von Direkt 36 hat die Spuren verfolgt, lohnt sich, gibt es auch in einer englischen Fassung. Mehr dazu gibt es in den Shownotes.
Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Tschüss.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
die Osterfestspiele in Rheinsberg. Sie bereiten ihnen Tage voller Musikkultur. Da gibt es eine selten aufgeführte Mozart-Oper. Der königliche Hirte mit der Kammerakademie Potsdam und Gesangswettbewerbsgewinnern aus Rheinsberg. Oder Karl Heinrich Grauns Oratorium Der Tod Jesu. Mit der Lautenkompanie Berlin und dem Kammerchor der Berliner Singakademie. Oder ein Schäferspiel von Goethe. Oder ein Matinee-Konzert mit lautmalerischen Naturschilderungen unter dem Motto Der Traum von Arkadien. Lauter traumhafte Oders. Bei den Osterfestspielen in Rheinsberg. Ab 17. April. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. In Potsdam läuft die wohl entscheidende Runde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Arbeitgeber und Gewerkschaften beraten darüber, ob sie einen Schlichtungsvorschlag annehmen. Wird er abgelehnt, könnte es noch vor Ostern wieder Streiks geben. Bis jetzt zeichnet sich laut Verhandlern kein Durchbruch ab. Johannes Frevel.
Mitte März hatten Bund und Kommunen die Verhandlungen über den Tarifvertrag in dritter Runde für gescheitert erklärt und die Schlichtung angerufen. Die Schlichter hatten eine Lohnerhöhung in zwei Stufen um insgesamt 5,8%, mindestens jedoch monatlich 110 Euro vorgeschlagen.
Der britische Autobauer Jaguar Land Rover hat seine Lieferungen in die USA vorerst ausgesetzt. Grund sind die von US-Präsident Trump verhängten Zölle. Aus London Gabi Biesinger.
Auf alle in die USA importierten Autos gelten derzeit Strafabgaben in Höhe von 25%. Jetzt kommen für britische Importe noch einmal Zölle von 10% dazu. Britische Automobilhersteller hatten in den Vormonaten angesichts der drohenden Zölle die Importe in die USA erhöht und dort große Lagerbestände aufgebaut. Laut Regierungsstatistiken sind Autos das wichtigste Exportgut der Briten in Richtung USA.
Rund um den Potsdamer Platz in Berlin sowie im S-Bahnhof darunter ist heute ein Unglücksszenario geübt worden. Dabei wurde ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr simuliert, nachdem ein Zug entgleist ist und viele Menschen verletzt worden sind. Laut Behörden waren 80 Feuerwehrleute an der Übung beteiligt, ebenso viele Polizistinnen und Polizisten, außerdem fast 200 Komparsen. Zehntausende Menschen sind in Spanien gegen hohe Mieten und fehlende Wohnungen auf die Straße gegangen. Kundgebungen gab es in rund 40 Städten. Aus Madrid Hans-Günther Kellner.
In Spanien sind die Mieten in den letzten 10 Jahren um 60% gestiegen, in den Ballungsräumen wie Madrid oder Barcelona sogar um das Doppelte. Zudem fehlen der Bank von Spanien zufolge landesweit 600.000 Wohnungen. Ein von der linken Mehrheit im spanischen Parlament 2023 beschlossenes Gesetz, das Mieten begrenzen soll, ist bislang in den meisten Regionen am Widerstand der dort regierenden konservativen Volkspartei gescheitert.
Die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga: Leipzig-Hoffenheim 3:1, Heidenheim-Leverkusen 0:1, Freiburg-Dortmund 1:4, Mainz-Kiel 1:1 und